Herzlichen Dank für die nette Einleitung und guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen, Ihnen kurz dieses neue Impfstoffprinzip vorstellen darf, das ich natürlich nicht allein entwickelt habe, sondern da gibt es eine Reihe von sehr wertvollen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am Institut für Virologie und die wichtigsten, die an diesem Projekt hier beteiligt waren, habe ich hier gleich am ersten Dia auch angeführt. Es geht um Impfstoffe gegen Flaviviren, deshalb wollte ich Ihnen zunächst einmal kurz vorstellen, wer denn zu dieser Gruppe der Flaviviren gehört. Professor Asbeck hat schon angedeutet, das ist eine Gruppe von Viren, denen eine Reihe sehr wichtiger humanpathogener Vertreter angehören. Da gehört also das Gelbfiebervirus dazu, die Dengue-Viren, die japanische Enzephalitis, die werden alle durch Stechmücken auf den Menschen oder andere Wirbeltiere übertragen. Und dann bei uns bekannt das FSME-Virus, auf Englisch Tick-Borne Encephalitis Virus, das also durch Zecken auf den Menschen übertragen wird. Und wie Sie sehen, haben also diese Viren globale Bedeutungen in weiten Teilen der Erde. Was auch noch dazu kommt ist und was für die Entwicklung neuer Impfstoffe sehr relevant ist, ist, dass die letzten Jahre gezeigt haben, dass diese Viren auf der Reise sind und durchaus in der Lage sind, neue Gebiete zu erobern. Das bis dahin nicht sehr bekannte West-Nil-Virus hat 1999 auf unbekanntem Weg Zutritt nach Nordamerika gefunden und hat sich innerhalb weniger Jahre dort über den ganzen Kontinent ausgebreitet, verursacht dort jetzt jedes Jahr tausende Krankheitsfälle. Und es gibt einige Hinweise, dass dieses Ereignis kein Einzelfall ist. Und wir durchaus damit rechnen müssen, dass auch neue Flaviviren in neuen Gebieten, vielleicht auch in Europa, auftreten können. Spezifische Behandlung gegen Flaviviren gibt es keine. Das Einzige, was wir spezifisch tun können, sind Impfstoffe. Deshalb ist das Thema Impfstoff gerade bei diesen Viren sicher sehr wichtig. Und da erlaube ich mir, Sie jetzt ein bisschen in die Welt der molekularen Virologie zu entführen, um Ihnen die gängigen Impfstoffprinzipien zu erklären und jetzt das, was an unserem Prinzip das Neue ist. Flavivirenpartikel sind an sich ganz einfache Strukturen. Sie haben eine Lipidhülle, wo drinnen ein Nukleokapsid ist, das aus einem einzelnen Protein und an dem Genom, einem RNA-Molekül, aufgebaut ist. Und rundherum in der Oberfläche stecken zwei Oberflächenproteine, die für die Immunantwort, also für das Erkennen durch das Immunsystem, besonders wichtig sind. Man kann nun im Prinzip klassisch auf zwei verschiedene Arten Impfstoffe gegen Flaviviren und auch gegen andere Erreger natürlich herstellen. In jedem Fall geht es darum, dem Immunsystem rechtzeitig, bevor das wirkliche Virus kommt, zu zeigen, wie dieses Virus ausschaut, damit es eine Antwort bilden kann. Das kann man entweder durch einen Totimpfstoff machen, indem man einfach diese Viren züchtet und dann durch Behandlung mit Formalin zum Beispiel chemisch so vernetzt, dass sie nicht mehr lebensfähig sind, dass sie nicht mehr vermehrungsfähig sind und in Form eines Totimpfstoffs injiziert werden, wo sich keine Vermehrung dann in der geimpften Person ergibt, aber trotzdem Antikörper gegen dieses Virus gebildet werden können. Demgegenüber gibt es das Prinzip der Lebendimpfstoffe, wo also wirklich eine Virusinfektion im Geimpften stattfindet. Das heißt, man verwendet abgeschwächte Virusstämme, die im Prinzip wie Wildtypvirus ausschauen. Wenn sie inokuliert werden, wird das RNA-Genom freigesetzt, vermehrt sich und bildet neue Viruspartikel. Das heißt, hier wird ein ganzer Infektionszyklus durchlaufen und natürlich eine breite und umfassende Immunantwort induziert. Sowohl Lebendimpfstoffe als auch Totimpfstoffe haben ihre Vor- und Nachteile. Lebendimpfstoffe dadurch, dass sie dieses ganze Spektrum des Lebenszyklus eines Virus durchlaufen, induzieren eben, wie schon erwähnt, eine breite und meistens lebenslang anhaltende Immunantwort. Oft kann man einen ausreichenden und lang anhaltenden Impfschutz nach nur einer einzigen Applikation erreichen. Aber es handelt sich um ein vermehrungsfähiges Virus. Das heißt, es wird auch beim besten Lebendimpfstoff immer wieder in Einzelfällen Komplikationen geben können, wenn zum Beispiel Leute mit Immundefekten geimpft werden oder wenn es zu unerwarteten Reversionen, genetischen Veränderungen dieser Viren kommt. Das lässt sich nicht völlig ausschließen bei dem Lebendimpfstoff. Totimpfstoffe dagegen gelten als absolut sicher, denn hier kommt es ja zu keiner Vermehrung des Virus. Sie können ebenfalls eine schützende Antikörperantwort induzieren. Meist benötigt man dazu aber mehrere Applikationen und dann immer wieder in regelmäßigen Abständen Boosterimpfungen, um diesen Impfschutz aufrechtzuerhalten. Und gerade bei einem der größten Flavivirus-Probleme, den Dengue-Viren, die also von großer globaler Bedeutung sind und wo es bis heute keinen Impfstoff gibt, gibt es also gewichtige Gründe anzunehmen, dass gerade Totimpfstoffe, klassische Totimpfstoffe, wahrscheinlich nicht funktioniert wegen immunpathologischen Mechanismen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen kann. Sowohl das Prinzip der Lebendimpfstoffe als auch das der Totimpfstoffe funktioniert an und für sich bei Flavivir mit großem Erfolg. Es gibt weit verbreitete und lang eingesetzte Lebendimpfstoffe, wie zum Beispiel gegen das Gelbfiebervirus oder auch gegen die japanische Enzephalitis, der allerdings nur in China zugelassen ist. Und es gibt natürlich auch sehr erfolgreiche Totimpfstoffe. Allzu vorderst ist bei uns in Österreich der gut bekannte Impfstoff gegen das FSME-Virus. Wir haben nun versucht, ein neues Prinzip einer Impfung zu entwickeln, das die Vorteile von Lebend- und Totimpfstoffen miteinander kombiniert, ohne aber die intrinsischen Nachteile zu haben. Und wir nennen dieses Prinzip ein RNA-Replikon-Impfstoff. Und das möchte ich Ihnen jetzt kurz erklären, wie das funktioniert. Was ich Ihnen bisher unterschlagen habe, ist, dass Flaviviren außer den Viruspartikeln, die ich Ihnen schon in schematischer Form gezeigt habe, auch noch eine zweite Form von Partikeln bilden können, sogenannte subvirale Partikel, die an der Oberfläche sehr ähnlich ausschauen, aber nicht dieses Nukleokapsid enthalten, auch etwas kleiner sind und deshalb nicht infektiös sind. Die haben kein Genom, die können keine Infektion auslösen. Wir kennen auch sehr genau, wir haben eine genaue Vorstellung, wie diese Viren und subviralen Partikel auf atomarer Ebene ausschauen. Sehr hübsch nämlich. Sie sehen hier ein Flavivirus-Partikel und so ein subvirales Partikel. Die Botschaft ist, subvirale Partikel sind nicht infektiös, präsentieren sich dem Immunsystem aber in einer sehr ähnlichen Konformation wie Viruspartikel und können daher eine qualitativ sehr gute Immunantwort hervorrufen. Wir haben nun durch gentechnische Veränderung des FSME-Virus, das wir als Modell hier für alle Flaviviren verwenden, eine Mutante hergestellt, die nicht mehr in der Lage ist, infektiöse Viruspartikel zu generieren, sondern ausschließlich diese nicht infektiösen, aber hochimmunogenen subviralen Partikel produziert. Und zwar ist das dadurch gelungen, dass wir jenen Teil des Genoms, der Erbsubstanz, der für dieses Capsid-Protein, das hier in der Mitte ist, kodiert, entfernt haben, großteils entfernt haben und auch noch ein paar andere genetische Modifikationen eingeführt haben. Wenn ich Ihnen noch einmal kurz das Prinzip des Lebendimpfstoffs hier zeigen kann, wo also ein Virus inokuliert wird und dann kommt es zur Vermehrung der RNA und neuen Partikeln, dann ist nun das Prinzip unseres RNA-Replikons, dass es eine Stufe später beginnt. Wir inokulieren diese mutierte RNA, die nun ebenfalls den völligen Vermehrungszyklus durchläuft und ebenfalls zur Partikelbildung im Körper des Geimpften führt, nur werden eben jetzt keine Viruspartikel, sondern diese subviralen Partikel gebildet. Das heißt, wir rufen hier etwas hervor, das in weiten Teilen einer Lebendimpfung sehr ähnelt, denn wie bei einem Lebendimpfstoff kommt es zur Vermehrung der RNA, was für die Zytokinantwort sehr wichtig ist, kommt es zur Partikelproduktion in vivo, werden aber auch die ganzen anderen Proteine des Virus gebildet, die man bei einem Totimpfstoff nicht hat, gegen die ebenfalls eine Immunantwort induziert wird. Und wir beobachten, und das war also in unserer Arbeit, die hier jetzt dann die Grundlage für diese Auszeichnung auch geboten hat, wir beobachten, dass wir eine umfassende humorale und zelluläre Immunantwort gegen dieses Replikon in einem Mausmodell erzielen können. Appliziert wird in dem Fall RNA, was man nur als technischer Hinweis mit einer sogenannten Gene Gun machen kann. Da gibt es natürlich inzwischen modernere Methoden als die hier dargestellte, die vielleicht auch bei Menschen geeignet sind, um Nukleinsäuren zu applizieren. Das ist also alles wie bei einem Lebendimpfstoff. Gleichzeitig aber handelt es sich bei diesem Prinzip um ein absolut nicht infektiöses Prinzip. Es kommt zu keiner Ausbreitung dieses Impfstoffs im Körper des Geimpften. Und wir gehen daher aus, dass wir ein Sicherheitsprofil haben wie bei einem Totimpfstoff, da es zu keiner Infektion im klassischen Sinn kommt. Um das also nochmal zusammenzufassen, das RNA-Replikon, das wir jetzt vorschlagen, dass man für Viren wie zum Beispiel die Dengue-Viren einsetzen kann, vereinigt die Eigenschaften eines Lebendimpfstoffs, außer dass infektiöse Partikel gebildet werden und induziert deshalb eine breite und lang anhaltende Immunantwort, Das Sicherheitsprofil eines Totimpfstoffs, da es zu keiner Ausbreitung, zu keiner Infektion im Körper des Geimpften kommt. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.